Nun, ich möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn und Heilandes und wünsche besonders auch unseren Müttern Gottes reichen Segen. Gott möge euch all die Mühe, die Arbeit, die Sorgen doch wirklich reichlich vergelten. Wir haben ja heute einige Kinder auch unter uns. Und so möchte ich euch Kinder zwei Fragen stellen. Wie hieß der Prophet, der von seiner Mutter erbeten wurde? Ja, herzlichen Dank. Das war Samuel. Und jetzt die nächste Frage, die darauf folgt. Wie hieß die Mutter von Samuel? Hanna, ganz richtig. Herzlichen Dank. Und so wollen wir heute Morgen so einige Einblicke in Hannas Leben auch nehmen. Und ich möchte uns aus der Heiligen Schrift einen längeren Abschnitt vorlesen, damit wir auch den Gesamtzusammenhang auch in Erinnerung uns rufen. Wir schlagen 1. Samuel 1 auf. 1. Samuel 1 und ich lese von dem ersten Vers. Es war ein Mann von Ramataim Zophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebot anzubeten und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke. Aber Hanna gab er ein doppeltes Stück, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, betrübte jene sie. Dann weinte sie und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Gelobt ein Gelübde und sagte: Herr Zebot, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf seinen Kopf kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna antwortete: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine lose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit bis jetzt geredet. Eli antwortete: Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr traurig drein. Am Morgen machten sie sich früh auf, und als sie vor dem Herrn angebetet hatten, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Und Hanna wurde schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Als der Mann Elkana mit seinem ganzen Haus hinaufzog, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und was er gelobt hatte, zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheint und für immer dort bleibt. Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, so tue, wie es dir gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau zu Hause und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf mit 3 Stieren, einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Junge war aber noch jung. Und sie schlachteten einen Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sagte, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Um diesen Jungen bat ich. Nun hat der Herr mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn zurück sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. In dem 2. Kapitel folgt dann das Dankgebet Hannas. Und ich möchte jetzt weiter in dem 2. Kapitel ab dem 18. Vers noch lesen. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn und der Junge war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter jedes Jahr ein kleines Obergewand und brachte es ihm mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sagte, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen an ihren Ort. Und der Herr suchte Hanna heim, dass sie schwanger wurde, und sie gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Aber Samuel, der Junge, nahm zu bei dem Herrn. Jetzt haben wir so einen Einblick bekommen auch in die Lebenssituation der Hanna, was ihre Sorgen, was ihre Nöte waren. Und wir lesen schon in dem 2. Vers, dass Elkana hatte 2 Frauen, die Hanna und die Penina. Penina hatte Kinder, die Hanna hatte keine Kinder. Und so können wir uns auch hier vorstellen, dass in diesem Heim es nicht harmonisch zuging. Wir lesen weiter, dass die Penina immer wieder die Hanna betrübte und sie auch ärgerte. Nun, wir sehen schon aus diesem Zusammenhang die Polygamie, das heißt die Mehrehe, jetzt in dem Fall, dass 2 Frauen einen Mann hatten. Das war noch zu der damaligen Zeit hier und da üblich. Wenn wir so in die Zeit Jesu schon reinschauen, dann lesen wir davon nichts mehr. Und wenn wir mehr zurück ins Alte Testament gehen und schauen Abraham an, wie er die Sarah hatte und dann die Magd, noch dazu nahm, welcher Unfrieden da war, wenn wir in das Haus Jakobs hineinschauen, wo Lea auch Kinder hatte und die Rahel dann eben lange Zeit keine Kinder hatte. Und auch hier waren doch Spannungen gewesen. Und in dem 6. Vers lesen wir, und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Wir haben heute Muttertag und gedenken an diesem Tag der Mütter, all ihre Arbeit, der Mühen, der Sorgen. Und das ist auch gut so, dass diese Arbeit eben auch gewürdigt wird. Aber wir haben auch in unserer Mitte Frauen, Schwestern, die eben keine Mütter sind. Die einen sind gar nicht verheiratet, die anderen sind verheiratet, aber haben keine Kinder. Und so mag vielleicht für diese Schwestern dieser Tag in dem Sinne eine gewisse, ja, vielleicht Betrübnis auch sein. So, die anderen freuen sich mit ihren Kindern und ich kann das nicht genießen in gewisser Weise. Aber meine Lieben, wir wollen einfach ja unser Leben aus der Hand Gottes annehmen und wirklich nach seinem Willen leben. Und ich möchte uns jetzt mit der Hilfe des Herrn auch zeigen, wie Hanna auch mit dieser Not auch umgegangen ist. Und wir können eins sagen, wenn wir so jetzt das Gehörte reflektieren, Hanna war eine Frau des Gebets. Wie war das in dem Haushalt gewesen? Ich meine, Kinderlosigkeit war zu der damaligen Zeit, hat man es so empfunden, so verstanden, dass es eine Strafe Gottes ist. Und dann können wir vielleicht auch verstehen, dass die Peniner sich ja sehr hochmütig, hochnäsig auch der Hanna gegenüber verhalten hat. Was mir aufgefallen ist, dass Gott das Wort sagt, Elkana hatte zwei Frauen, er hatte die Hanna und dann die Penina. So, weiterlesen wir, er hatte die Hanna lieb gehabt. So, warum hat er die zweite Frau genommen? Lesen wir jetzt nicht, man könnte eine Vermutung anstellen, Hanna war die erste Frau gewesen, die er sehr liebte. Möglicherweise haben sie auch darüber gesprochen, dass sie eben keine Kinder bekommen kann und es auch damals ja so wichtig war, eben auch Nachkommen zu zeugen. Und so hat er sich noch für eine Frau entschieden. Und wie weh tat es Hanna, dass sie in dem Sinne, ja, die Freude ihrem Mann nicht gönnen konnte, ja, dass sie ihm ein Nachkomme ihm zeugen konnte. Und dann auch in dem ganzen Haushalt, eben durch die Penina, ja, all die Ärgernisse, die entstanden sind, das hat auch die Hanna tief, tief verletzt, tief betroffen gemacht. Und dann lesen wir, wenn sie alljährlich auch nach Silo zu dem Zelt der Begegnung auch gingen, wie hier besonders ja, die Penina es abgesehen hat, so nach dem Motto, schau mal, wie viele Fleischstücke mein Mann mir und meinen Kindern gegeben hat, aber du hast ja bloß zwei. Ich meine, Elkana hat sie versucht, in gewisser Weise zwei Stücke zu geben, so mit dem Gedanke, so eins für dich und eins eigentlich für das Kind, was du nicht hast, aber du bekommst zwei Stücke. Aber doch, die andere Frau Penina hat es wirklich schamlos, diese Situation ausgenutzt und die Hanna gekränkt. Wenn wir lesen das Gebet Hannas, wie sie um Samuel gefleht hat, mit welch einem ergebenen Herzen sie zu Gott kommt und betet, so müssen wir eigentlich sagen, sie hat das Beten zu Hause gelernt. In all der häuslichen Umstände lesen wir nirgends, dass sie irgendein Wort da wieder gesagt hat, ja, dass sie irgendwie aufgebraust ist, sondern sie hat das Ganze getragen und Wie konnte sie überhaupt mit der Situation zurechtkommen? Sie ist im Gebet zu Gott gekommen. Wenn wir dann weiter auch das Dankgebet Hannas auch betrachten, wie sie dann, ich sag mal, im Tempel, in der Öffentlichkeit Gott gelobt und gepriesen hat, so merken wir auch die andere Seite von Hannah, dass sie nicht nur still im Kämmerlein gebetet hat, sondern dass sie, wo es Möglichkeiten gab, Gott die Ehre gab, dass sie ihn verherrlicht hat, auch in der großen Gemeinde, möchte ich so sagen. Und ich möchte so die erste Frage an die Mütter stellen: Wie viel Zeit verbringst du persönlich im Gebet? Wir haben ja schon über ein Jahr eine besondere Zeit, wo wir unter all den Einschränkungen von Corona auch leiden. Und vielleicht erinnert ihr euch, Mütter, oder auch ja, die Väter, all die anderen, wie wohltuend es so am Anfang war, so wo das Leben in gewisser Weise so ausgebremst war. All die vielen Termine, ob das nachher zu irgendwelchen Ärzten war oder ob es der Musikunterricht war oder ob das Kind vielleicht zum Sport gegangen ist oder wie auch immer. Es ist alles ausgefallen und es war eine stille Zeit gewesen. So, jetzt dauert die Situation mit gewissen Erleichterungen schon über ein Jahr. Und ich weiß, dass in der Zeit davor die eine, die andere Mutter einfach, ja, ich will nicht sagen überfordert war, aber sehr gefordert war, diesem ganzen Zeitdruck auch standzuhalten. Und nun ist so diese Zeit gekommen, wo Gott sozusagen auf die Bremse getreten ist und uns Zeit, mehr Zeit, zum Teil viel Zeit gegeben hat, wo wir mit der Familie verbringen durften. Und die Frage ist, so wenn wir rückblickend ein Jahr zurück betrachten, haben wir als Mütter diese Zeit besonders fürs Gebet verwendet? Mir ist dieser Gedanke des Gebets so in den letzten Wochen besonders groß auch geworden. Wir haben mit der Jugend das Buch Der knieende Christ betrachtet. Und ja, wenn man so wirklich in die Tiefe auch dieses Themas reingeht, dann merkt man, meine Lieben, das Gebet ist das einzige Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, um alles in unserem Leben in dem Sinne einerseits zu verändern, andererseits gewisse Situationen auch anzunehmen. Gott hat uns kein anderes Werkzeug, kein anderes Mittel gegeben. Nicht, dass wir mit anderen sprechen, nicht, dass wir in irgendwelche Planungen reingehen, nicht, dass wir in irgendwelche Aktivitäten reingehen, sondern das Einzige, was vor Gott gilt, das ist das Gebet. Und das Gebet nicht in so einer Art, dass ich komme und dann von Gott etwas fordere, sondern es ist dieses demütige Gebet, wo es sagt, Gott, du siehst einfach die ganze Situation. Und wenn es dein Wille ist, dann verändere doch du bitte die Lage, damit in allem dein Name verherrlicht wird. Und wenn jemand so kommt, dann wird er immer erhört. Und wenn wir bedenken jetzt die Lage von Hannah, die also, muss ich sagen, sehr, sehr herausfordernd war. Es gab keine Aussicht menschlicher Art, dass sich die Lage irgendwie ändern sollte. Wir lesen an einigen Stellen, Elkanah ging jährlich nach Silo und immer wieder hat die Penina sie geärgert. Das heißt, es müssen einige Jahre ins Land gegangen sein und Hannah hat gebetet und gebetet und gebetet. Und sie ist aber nicht müde geworden. Das merken wir Geschwister, auch daran, als sie dann im Tempel betet und in dem 12. Vers, in dem 1. Kapitel heißt es, und als sie lange betete vor dem Herrn. Da ist so diese Beständigkeit, die wir von Hannah lernen können. Sie hat nicht sofort aufgegeben, sondern sie wusste, an wen sie sich zu wenden hat. Wir wollen noch eine andere Seite von Hannah betrachten, besonders die, wie sie jetzt ja, all diesen Ärgernissen ausgesetzt war, wie Peninna sie bedrängt hat, gekränkt hat, vielleicht auch beleidigt hat. Ja? In dem 6. Vers heißt es, und ihre Widersachen betrübste und reizte sie sehr. Wie ist Hannah damit umgegangen? Sie kommt in den Tempel mit all ihrer Sorge, mit all ihrer Not. Der Mann versucht, sie irgendwie zu trösten, schafft es aber auch nicht so richtig. Und sie geht in den Tempel und in das Zelt der Begegnung und betet. Und was meint ihr, was dann passiert? Sie wird von Eli schroff angefahren. Ich meine, was würden wir denken, die wir sowieso, ich sage mal, emotional verletzt sind, sehr betrübt sind. Wir lesen in dem einen Vers, sie aß nichts und sie weinte sehr. Und in dieser Not kommt sie jetzt in den Tempel und in der großen Hoffnung, dass Gott doch ihr Gebet erhören möchte. Und was dann passiert, dass ein Mann sie schroff anfährt. Und es war nicht irgendein Mann, das war der Hohepriester gewesen. Und dann die Reaktion auch der Hannah, wie sie sagt, Hannah beantwortete, Vers 15, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine lose Frau halten. Und so weiter. Schaut mal, wie ehrfürchtig sie trotzdem den Hohenpriester anspricht. Sie hätte hier aufbrausen können, all die Gefühle sind doch zu tief betrübt gewesen, verletzt gewesen. Eine ehrbare Frau, wie sie sagt, hat Eli für eine lose Frau gehalten, für eine Säuferin, für eine Trinkerin. Wären da nicht unsere Gefühle ganz tief auch verletzt gewesen? In Sprüche 15, Vers 1 lesen wir eine versöhnliche, eine gelinde Antwort, still den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Und wie ist es, meine lieben Mütter, wenn ihr im Alltag seid? Und besonders denke ich jetzt über dieses Jahr, das jetzt auch vergangen ist, mit all den Änderungen, wo die Kinder zum Teil auch zu Hause den Schulunterricht hatten, wo ihr auf einmal ja neben all der häuslichen Pflichten und Aufgaben auch noch ja die Rolle eines Lehrers übernehmen musstet und hier ja weil eben die Kinder nicht in einer gewissen ja schulischen Umgebung sind, so vielleicht gerade die Jüngeren es sich besonders schwer getan haben auch mit dem Lernen. Wie muss man wirklich so viel Geduld, so viel Liebe finden zu den Kindern, um sie ja, zu unterstützen, begleiten auf diesem Weg. Aber ich denke, es ist in diesem Jahr nicht ausgeblieben, dass eure geliebten Kinder euch auch mal sehr geärgert haben. Und wie es also ist, die Länge, die bringt auch die Last. Und gestern haben wir so als Familie aus der Evangeliumsposaune
Abschnitt gelesen, wo es heißt, eine Mutter hat keinen Urlaub. Und das ist tatsächlich so. Eine Mutter hat keinen Urlaub. Sie ist jeden Tag für die Kinder, für die Familie da. Und so kann sich das eine, das andere eben häufen. Und die Frage ist, wie reagieren wir mit all den Dingen? Und wir können, und da möchte ich nochmal zu dem Gebet zurückkommen, schon aufgrund dessen, wie Hannah reagiert, können wir sagen, sie hat sich die Kraft im Gebet geholt. Es gibt keine andere Methode, mit Reizungen, mit Beleidigungen, mit Verletzungen umzugehen, als wirklich ins Gebet zu gehen. Es alles dem Herrn anzubefehlen, um Kraft, um Hilfe, auch direkt von ihm doch zu erbitten. Wir können von unserem Herrn und Heiland doch lernen. In 1. Petrus 2, Vers 22 heißt es, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. So können wir auch in alten Situationen, denen wir ausgesetzt sind, von unserem Herrn und Heiland doch richten. Gott möge uns auch hier besonders viel Gnade schenken. Und dann ist da noch ein Gedanke in dem ersten Kapitel, Vers 11. Als sie ins Gebet geht, dann gelobt sie ein Gelübde. Sie gibt ein Versprechen ab, dass wenn Gott sie erhören wird und ihr einen Sohn geben wird, dann wird sie ihn Gott wieder zurückgeben. Und wir lesen dann oder haben ja dann weitergelesen, als sie ihn entwöhnt hatte, und es war damals so um das dritte Lebensjahr herum. Als sie ihn entwöhnt hatte, hat sie Samuel auch nach Silo auch gebracht, zur Stiftshütte. Hannah hatte 3 Jahre Zeit. 3 Jahre Zeit, um etwas ihrem geliebten Kind, dem erbetenen Kind, etwas mitzugeben. Und das ist interessant, dass sie sogar so weit geht, in ihrem Herzen den Entschluss fasst, ich werde nicht alljährlich nach Silo gehen, sondern ich werde wirklich die ganze Zeit, die Gott mir gibt, direkt hier investieren in ja, die Erziehung auch des Kindes. Und als es dann aber soweit war, dann ist sie wirklich zu ihrem Versprechen, zu ihrem Gelübde, wie man so sagt, auch gestanden. Und sie hat das Gelübde eingelöst. Und das bringt uns, meine lieben Eltern, an den Gedanken, dass Kinder eine Leihgabe Gottes sind. Wir betrachten es doch so, naja, es ist doch unser Fleisch und Blut, das sind unsere Kinder. Aber ist es nicht so, dass es ein Geschenk Gottes ist? Dass es eine Gabe Gottes ist? Und ist es nicht so, möchte ich mal die Eltern ansprechen, die schon ältere Kinder haben, ist es nicht so, dass diese Zeit mit den Kindern sehr schnell auch vorbeigeht? Und kaum hat man sich umgeschaut, sind die Kinder schon groß geworden? Und ist es dann aber auch nicht so, dass wir gute Wünsche haben, dass wir gute Ideen haben, was wir alles unseren Kindern mitgeben wollen? Aber es hat ja noch Zeit. Es hat Zeit, bis die Kinder irgendwann mal so aus dem Hause dann tatsächlich gehen. Und wir merken auf einmal, wie schnell die Zeit vorbei ist. Und das lehrt uns hier besonders auch die Hannah. Sie hat sich konzentriert auf das, was wirklich wichtig ist, was sie für richtig, für notwendig auch erachtet hat, um dem kleinen Samuel aufzugeben. Und was hat sie ihm mitgegeben? Mit Sicherheit hat sie ihm Werte mitgegeben,
Werte mitgegeben, die wichtig sind in Gottes Augen. Da können wir sagen, Gottesfurcht. Das ist so ein Begriff, der sagt eigentlich ja, fast alles aus. Wenn ein Kind Gottesfurcht gelernt hat, dann wird er angenehm sein vor Gott und er wird angenehm sein auch vor Menschen, weil er sich eben gelernt hat, das Kind sich zu benehmen und einfach ja, das Leben auf die richtige Grundlage auch zu stellen. Hanna hat dem Samuel das Gebet mitgegeben. Ich denke, es kann gar nicht anders sein, dass sie ihm gesagt hat, weißt du, so, ich werde dich abgeben. Was ich dir aber aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, das Leben wird nicht immer einfach. Was ich dir aber wärmstens ans Herz legen kann, in allen Situationen, in allen Lagen, geh ins Gebet. Und wenn wir bedenken, wie Samuel sich später von Gott hat gebrauchen lassen, so ist es mit Sicherheit viel Gnade gewesen, die Gott ihm gegeben hat, aber wir können es mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen, dass Hanna ihm diesen Rat gegeben hat, alles im Gebet mit Gott zu besprechen. Es ist interessant, aber wir lesen dann etwas weiter in 2. Samuel 2 oder 1. Samuel 2 in dem 18. Vers. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn. Und wenn wir bedenken, wir sprechen hier von einem Kind von 3 Jahren, das vielleicht etwas über 3 Jahre war, ein Diener vor dem Herrn. Ich glaube, wenn wir Werte mitgeben wollen, den Kindern, die wichtig sind auch fürs praktische Leben, so müssen wir sie zur Selbstständigkeit erziehen. Es bringt nichts, meine Lieben, die Kinder an uns zu binden und meinen, dass wir alles immer besser machen können, sondern es geht darum, dass wir die Kinder zur Selbstständigkeit anleiten, von klein auf. Und das bedeutet, dass sie Aufgaben übernehmen müssen, im Haushalt oder wie auch immer, dass sie eben Diener werden. Und dann können sie tatsächlich gebräuchliche Werkzeuge werden. Und wisst ihr, insofern auch Diener werden, dass sie die Theorie einfach in die Praxis umsetzen. Und Gott braucht solche Menschen. Auch wenn unsere Kinder, wir wissen nicht, wie sich unser zukünftiges Leben entwickelt. Aber sollte eins unserer Kinder oder mehrere unserer Kinder irgendwie auf sich alleine gestellt werden in dieser Welt, durch das Studium oder durch sonst irgendwelche Umstände, dann muss das Kind ja gewisse Werte haben, nachdem es sein Leben ausrichtet. Und das bedeutet Gottesfurcht, Gebet und im Vertrauen auf Gott ein Diener sein. Und dann ist da noch ein Gedanke, der Hanna mit Sicherheit sehr, sehr schwer beschäftigt hat. Und zwar möchte ich uns aus 1. Samuel 2 die Verse 12 bis 17 lesen. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragten weder nach dem Herrn noch nach dem Recht der Priester gegenüber dem Volk. Wenn jemand ein Opfer darbringen wollte, so kam der Diener des Priesters, wenn das Fleisch kochte, hatte eine Gabel mit 3 Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel, in den Kessel, die Pfanne oder den Topf. Und alles, was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso, bevor sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem, der das Opfer brachte, gib mir das Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will kein gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm danach, was dein Herz begehrt, so sagte er zu ihm, du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so will ich es mit Gewalt nehmen. Darum war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten das Opfer des Herrn. Was meint ihr, war das Hannah bewusst, dass sie ihr dreijähriges Kind in so eine Umgebung abgab? Es war doch für sie sehr vertraut. Sie ist jedes Jahr doch davor mit ihrem Mann doch nach Silo gegangen und sie hat genau das erlebt, was wir jetzt hier gelesen haben. Und doch, und jetzt wird das Ganze noch mal bedeutsamer wahrscheinlich für uns, geht sie von ihrem Gelübde nicht weg, ja? Sondern das, was sie erbeten hat, dazu steht sie auch. Und wie viel Mut, wie viel Gottvertrauen hat Hannah gehabt, dass sie tatsächlich hat ihr Kind ziehen lassen? Ist es nicht so ein Beispiel auf die Verdorbenheit unserer Welt, wo unsere Kinder Tag aus, Tag ein irgendwie gehen, in die Schulen oder wie auch immer, wo sie mit sehr vielen Dingen konfrontiert werden? Ist nicht Hannah uns auch hier ein Beispiel? Wir dürfen, wisst ihr, einfach unsere Kinder dem Schutz, der Bewahrung des allmächtigen Gottes anbefehlen. Und dann komme ich zu dem nächsten Gelübde. Möchte ich mehr so jetzt auf die Mütter auch zu sprechen kommen. In deinem Leben hast du, liebe Mutter, ein Gelübde abgelegt, als du hast dich taufen lassen. Du hast dich von ganzem Herzen Gott zu Gott gewandt, sich bekehrt und bei der Taufe hast du bezeugt, dass du der Welt und all ihren Freuden gestorben bist. Und du bist zu einem neuen Leben in Gott auferstanden. Und du hast doch damals doch dieses Gelübde bezeugt, dieses Versprechen in dem Sinne. So, ich möchte Gott die Treue halten. Da stellt sich jetzt die Frage, wie schaut es auf den heutigen Tag mit diesem Versprechen, mit diesem Gelübde aus? Wie sieht deine persönliche Beziehung zu Gott aus? Ist hier eine echte Beziehung, die sich in dieser innigen Gemeinschaft eben auch im Gebet auch zeigt? Als Mutter hast du noch ein Gelübde abgelegt in deinem Leben, als du mit deinem Mann vor dem Traualtar standest. Mutter bedeutet ja, dass du auch eine Ehefrau bist. Und da stellt sich dann die nächste Frage, wie ist dein Verhältnis zu deinem Ehemann? Wir haben ja besonders an diesem Tag den Fokus auf die Mutter, ja, und betrachten so sehr natürlich ihre Pflichten und Aufgaben und mit den Kindern, und alles, was so einhergeht. Und kann es sein, dass, wenn das Verhältnis in dem Sinne vielleicht der Frau mit dem Mann nicht so gut geht, ja, dann hat sie ja noch die Kinder. Und so tut sich die Frau mehr mit den Kindern beschäftigen und sich um all das kümmern und so der Mann, der ist dann irgendwie am Rande. Die Frau stellt dann die Kinder mit all ihren Wünschen, mit all ihren Bedürfnissen auf den ersten Platz, wenn ich so sagen darf. Aber die Frage ist, ist das richtig? Aus Gottes Wort müssen wir sagen, das ist nicht richtig, sondern dein Verhältnis zu deinem Mann, das geht über dem Verhältnis zu deinen Kindern. Und wenn du dir viel Zeit nimmst, wenn du dich aufarbeitest für deine Kinder, dann ist das sehr lobenswert. Aber dein Verhältnis zu dem Mann, es darf durch die Kindererziehung, durch all die Pflichten und Aufgaben zu den Kindern gegenüber, darf es nicht leiden. Und ich denke, da wo Vater, da wo Mutter glücklich sind in der Familie, da werden auch die Kinder glücklich sein. Und wenn ein Teil vernachlässigt wird oder wie auch immer, wenn du als Mutter, als Ehefrau deiner Aufgabe dem Mann gegenüber nicht nachkommst, dann wird es sich auch entsprechend auf die Kinder auch auswirken. Meine Lieben, wenn wir so reingehen in den Alltag der Mütter, der Ehefrauen, so ist es eine sehr herausfordernde Aufgabe. Das ist einfach so. Und ich möchte nochmal kommen auf den Gedanken des Gebets. All das, was uns irgendwie beschäftigt, ob das negative Sachen sind, ob irgendwelche Sorgen, Situationen, die wir nicht ändern können, zukünftige Entwicklungen, vor denen wir in gewisser Weise vielleicht Sorgen, Angst haben, alles im Gebet zum Herrn. Das lernen wir von Hanna. Das hat sie wirklich ein wunderbares Beispiel uns hinterlassen. Und so wünsche ich den Müttern wirklich von ganzem Herzen, dass Hanna mit ihrem Leben, mit dem kurzen Einblick, den wir in ihr Leben jetzt gemacht haben, dass sie uns ein Vorbild wird und dass wir aus dem heraus angespornt werden, genauso wie Samuel ein Diener vor dem Herrn war, eine Dienerin vor dem Herrn zu sein, sein Leben lang. Gott segne euch. Amen.